SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner. In der Diskussion über einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket kommt jetzt ein neuer Vorschlag von den Grünen. Ein Regionalticket für ein gesamtes Bundesland für 29 Euro, ein deutschlandweit gültiges für 49 Euro. Das steht in einem Konzeptpapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Von dort berichtet Birte Sönnissen.
Um das zu finanzieren, schlagen die Grünen erneut vor, dass es in Zukunft weniger Steuervorteile für Dienstwagen gibt. Das sogenannte Dienstwagenprivileg soll abgebaut werden. Unter anderem soll dabei stärker berücksichtigt werden, wie klimaschädlich ein Auto ist. Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen hat für ein anderes Preismodell ausgerechnet, dass 2 Milliarden Euro pro Jahr notwendig sind, um einen Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket zu finanzieren. Bislang sind weder Finanzminister Christian Lindner noch die Länder bereit, die Kosten zu übernehmen. Verkehrsminister Volker Wissing will erstmal genau untersuchen lassen, wer das 9-Euro-Ticket genutzt hat und was es gebracht hat.
Der Menschenrechtsausschuss des Bundestags plant für Ende Oktober eine Reise nach Taiwan. Die Reise war schon länger geplant, wegen der Corona-Pandemie konnte sie allerdings nicht stattfinden. 8 Abgeordnete aller Fraktionen sollen mitreisen. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Mögliche Proteste Chinas seien kein Grund, nicht nach Taiwan zu reisen, sagte der menschenrechtspolitische Sprecher von CDU und CSU Michael Brandt. Drohgebärden Chinas würden nicht dazu führen, dass Demokratien im Stich gelassen würden. Der grüne Menschenrechtspolitiker Boris Mijatovic sagte, solche Delegationsreisen seien nichts Ungewöhnliches. Zugleich betonte er aber auch, dass die aktuelle Situation heikel sei. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses Renate Alt, FDP, kündigte an, dass der Ausschuss Anfang September erneut über das Thema sprechen werde. Sie wies darauf hin, dass die Reise bislang noch nicht offiziell beim Bundestag beantragt wurde. Einen Antrag für eine weitere Delegationsreise gibt es bereits. Mehrere Bundestagsabgeordnete des Freundeskreises Berlin-Taipeh wollen Anfang Oktober nach Taiwan reisen. Diese Reise sei vom Bundestag bereits genehmigt worden, teilte das Büro des Vorsitzenden des Freundeskreises dem ARD-Hauptstadtstudio mit.
Es ist ein Novum in Deutschland. Zum ersten Mal fordert ein Opfer von sexueller Gewalt von der katholischen Kirche Schmerzensgeld. Die entsprechende Klageschrift wurde jetzt beim Landgericht Köln eingereicht. Der heute erwachsene Mann war als Kind 10 Jahre lang von einem Priester misshandelt worden. Der Täter ist schon länger tot, die Taten verjährt. Dennoch hoffen der Kläger und damit viele andere Betroffene, mit Hilfe der sogenannten Amtshaftung zu ihrem Recht zu kommen. Christina Zülke beobachtet den Fall.
Und zwar geht es darum, dass die Kirche, wenn sie Kinder in Obhut nimmt, sich kümmern muss um diese Kinder. Und der Georg Menne, der Kläger, sagt, meine Mutter hätte sich darauf verlassen können müssen, dass wenn ich als Messdiener bei der Kirche bin oder wenn ich auf eine Ferienfreizeit fahre, dass mir da nichts passiert. Das ist ähnlich, wenn wir Kinder in die Schule schicken oder in den Kindergarten, dann verlassen wir uns auch darauf, dass denen dort nichts passiert. Und so lautet jetzt diese Klage an die Kirche, dass die als Institution für das Kindeswohl zuständig ist und da haben sie sich nicht drum gekümmert. Also ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, sie sind tatsächlich aufgeregt, auch weil sie immer gehofft haben, dass sich mal jemand traut, das zu machen. Aber so ein Gerichtsverfahren ist natürlich anstrengend. Er wird jetzt in der Öffentlichkeit seine Geschichte erzählen müssen. Es wird Widerspruch geben. Er wird in Frage gestellt werden. Kerstin Klaus, die unabhängige Beauftragte für sexualisierte Gewalt der Bundesregierung, hat gesagt, sie hat auch sich gewundert, dass es so lange dauert. Aber sie weiß eben auch, wie viel Kraft es Betroffene kostet, durch so ein Verfahren zu gehen.
Hitze und Trockenheit haben auch unsere Nachbarländer im Griff. Frankreich erlebe die schlimmste Trockenheit, die jemals verzeichnet wurde, erklärte Premierministerin Born. Und die Situation könnte sich noch verschärfen. Für kommende Woche ist eine neue Hitzewelle angekündigt. Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs.
100 Gemeinden in Frankreich haben schon jetzt keine direkte Trinkwasserversorgung mehr. Das erklärte der französische Minister für ökologischen Wandel Christophe Béchu am frühen Nachmittag. Die betroffenen Orte werden bereits seit mehreren Tagen über Lkw mit frischem Trinkwasser versorgt. In 62 von 96 Festlanddepartements herrscht akuter Wassermangel. Die Behörden haben dort teils drastische Wassersparmaßnahmen ergriffen. Landwirte dürfen zum Beispiel ihre Felder nicht mehr wässern. Das Wasser soll für die Trinkwasserversorgung und die kritische Infrastruktur, etwa für Krankenhäuser, gesichert werden. Um die Wassersparmaßnahmen landesweit zu koordinieren, hat die französische Regierung nun einen Krisenstab eingerichtet. Staat, Regionen, Departements und Gemeinden arbeiten zusammen. Der Krisenstab soll gegebenenfalls Notfallpläne in Kraft setzen, um die Wasserversorgung zu sichern, in erster Linie die Trinkwasserversorgung.
Ende Juli hat die Weltgesundheitsorganisation die Affenpocken als internationale Notlage eingestuft. Und jetzt haben sich die USA dem angeschlossen und für das ganze Land den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Professor Dr. Hans-Georg Kreußlich ist Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg und hat den SWR aktuell gesagt, dass dennoch kein Grund zur Panik bestehe.
Gesundheitsnotstand ausrufen ist einfach eine Frage, wie man mit der Logistik, mit dem Verfahrenstechnischen umgehen kann. Generell ist Europa stärker betroffen als die USA und die USA stärker betroffen als andere Regionen der Welt. Affenpocken sind auch vorher schon in afrikanischen Ländern immer wieder aufgetaucht, sind auch gelegentlich in westliche Länder, nördliche Länder importiert worden. Aber dann waren es immer Infektionen, die man sich irgendwo zugezogen hat und hingebracht hat. Was wir jetzt sehen, ist halt eine Ausbreitung und man will diese Ausbreitung eindämmen, damit sich die Affenpocken nicht als Krankheit bei uns etablieren, also dauerhaft bei uns bleiben. Und dann wird man immer mal wieder einzelne importierte Fälle haben, aber nicht eine dauerhafte Infektionskette haben. Darum geht's.
Fokus Südwest.
Die Gasumlage kommt. Die Bundesregierung hat sie gestern Abend beschlossen. Das heißt, ab 1. Oktober sollen die Kosten auf die Verbraucher umgewälzt werden, die den Versorgern durch höhere Kosten beim Gaseinkauf entstehen. 10% davon müssen die Versorger, laut Wirtschaftsminister Habeck, selbst stemmen. Der Rest soll gleichmäßig auf viele Schultern verteilt werden, heißt es. Der rheinland-pfälzische Sozialminister Schweizer will deshalb, dass Energieversorger Nothilfefonds für Gaskunden mit wenig Einkommen aufsetzen. Dazu will er jetzt mit kommunalen Spitzenvertretern beraten und hat in SWR aktuell erklärt, wie das funktionieren kann.
Da kommt die Stromrechnung, da kommt die Gasrechnung, die auch nochmal durch die Gasumlage erhöht wird. Dass die Antragsteller, die Verbraucher, die Haushalte sagen können, ich kann ein Drittel bezahlen, ich kann die Hälfte bezahlen, ich kann vielleicht auch noch mal ein bisschen strecken, aber ich muss ja unmittelbar bezahlen, weil ich schon die zweite oder dritte Mahnung vor mir liegen habe. Und wenn ich das nicht bezahle, dann bekomme ich vielleicht eine Sperrung. Das geht auf keinen Fall. Dass man in solchen Fällen gemeinsam sagt, mit Sozialverbänden, mit den Energieversorgern, um welche Summe geht es, was können wir unmittelbar tun, dann wird die Summe vorgestreckt oder sie wird einfach gegeben, weil es einfach auch eine Möglichkeit ist, die Menschen zu unterstützen. Und dann haben sie die Möglichkeit, ihre Rechnungen zu bezahlen. Das Schlimmste wäre, wenn, was wir auch immer wieder hören von Schuldnerberaterstellen, wenn die Menschen sagen, na, warm brauche ich es, darum zahle ich jetzt die Heizkostenrechnung, aber ich lasse vielleicht die Miete ein bisschen liegen. Und das bringt die Menschen dann oftmals in größere Schwierigkeiten, weil dann der Verlust der eigenen Wohnung ganz schnell an der Matte steht.
Der Einzelhandel in Baden-Württemberg leidet unter den hohen Temperaturen und den gestiegenen Energiekosten. Das sagte ein Sprecher des Handelsverbands Baden-Württemberg dem SWR. Bettina Gall berichtet.
Bei der aktuellen Hitze bleiben viele Menschen lieber zu Hause, als Hosen oder Schuhe anzuprobieren. Außerdem bekommen die Geschäfte die hohen Energiekosten doppelt zu spüren. Diese und die Verunsicherung durch Inflation und allgemein höhere Lebenshaltungskosten sorgen zum einen für Kaufzurückhaltung bei den Kunden. Zum anderen belasten gestiegene Strom- und Gaspreise den Handel auch direkt. Im Sommer muss der Laden kühl sein, im Winter warm, sonst bleiben die Kunden weg, sagte der Sprecher. In touristischen Regionen wie am Bodensee profitiert der Einzelhandel derzeit noch von den Urlaubern. Man mache da passable Geschäfte, wo es Kultur- und Freizeitangebote gebe, sagte Utz Geiselhardt vom Südbadischen Handelsverband in Konstanz. Im Hinterland der Region sei die Stimmung dagegen eingetrübt.
Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe sind einem mutmaßlichen Erpresser auf die Spur gekommen. Wie die Behörden heute mitteilten, soll der 53-Jährige 2019 einem Unternehmen mit einem Sprengstoffanschlag gedroht und damit mehrere hunderttausend Euro in Bitcoins erpresst haben. Mehr von SWR-Reporterin Greta Hirsch.
Laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe konnten die Ermittler trotz vermeintlicher Anonymität und diverser Verschleierungsmaßnahmen des Tatverdächtigen die digitale Spur zurückverfolgen. Im Haus des Mannes stellten die Beamten zudem zahlreiche Beweismittel sicher, darunter auch sprengfähige Substanzen. Der 53-jährige Tatverdächtige wurde am vergangenen Freitag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
Und sonst so?
Wenn Sie Katzenliebhaberin oder Katzenliebhaber sind, dann sollten Sie mal die japanische Insel Aoshima besuchen. Die haben Katzen sozusagen gekapert. Auf der kleinen Insel leben mittlerweile mehrere hundert Katzen, deutlich mehr als Einwohner, berichtet Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Ursprünglich war Aoshima eine Fischerinsel. Die Katzen sollten die Mäuse eindämmen. Aber die Fischindustrie schrumpfte immer weiter. Die Menschen starben weg. Geblieben sind jedoch die Katzen. Was für die wenigen Anwohnerinnen und Anwohner gar nicht so einfach ist. Denn sie sollen ja nicht verhungern. Damit die Population nicht weiter wächst, haben Tierärzte bereits einige sterilisiert. Weil Katzen auch nachts gut gucken können, glauben die Japanerinnen und Japaner, dass sie das Böse abwehren. Die Tiere gelten als Glücksbringer und sind deshalb auch in Mangas oder als Maskottchen beliebt.